venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No hace tarde en llegar, cobarde.
Nein, Happy New Year.
Und auch ich wünsche dir ein frohes neues Jahr von ganzem Herzen. Und das Jahr beginnt schon wieder mal richtig spannend. Wir sehen einen geopolitischen Paukenschlag sondergleichen.
Hola amigos, yo soy su nuevo presidente. El señor Donaldo J. Trump.
Venezuela, ein Land jahrzehntelang ausgeplündert durch die Sozialisten, durch die Kommunisten, ausgeplündert mit Korruption, Drogenhandel und so weiter, erstickt durch Repression, missbraucht von einem Regime, das seine eigene Bevölkerung ins Elend getrieben hat. In den letzten 26 Jahren haben unglaubliche 8,4 Millionen Venezuelaner das Land verlassen. Das sind fast 30% der Gesamtbevölkerung. Und jetzt ist der Despot, der Diktator gefallen, Nicolas Maduro, gar kein Venezuelaner, sondern der ist Kolumbianer, muss man sich mal vorstellen. Ja, der wurde von den USA festgenommen. Eine Machtverschiebung, die das geopolitische Gefüge Südamerikas erschüttert und ein unmissverständliches Signal an autoritäre Systeme weltweit sendet. Niemand ist unantastbar. Ich sage es immer und immer wieder, wir stehen am Beginn einer Zeitenwende, mitten im Fourth Turning. Einer Phase, in der alte Ordnungen zerbrechen und neue Machtstrukturen entstehen. Auch dazu habe ich ein spannendes Video gemacht, das findest du hier oben. Und sogar mit dem Buchautor Neil Howe ein Interview gegeben, das werde ich auch unten verlinken. Und genau hier ordnet sich Venezuela in die Reihe ein. Die Karten werden komplett neu gemischt. Bei Öl und Rohstoffen, bei Kapitalflüssen, bei geopolitischen Allianzen. Russland, China, die USA und am Ende auch du. Ja, du hörst richtig. Wir alle werden die Konsequenzen spüren. Warum dieser Befreiungsschlag den Auftakt zu einem wirtschaftlich hochvolatilen und spannenden Jahr markiert und was das konkret für dein Vermögen, für dein Geld bedeutet, aber auch geopolitisch und wie es mit Venezuela vor allem auch weitergeht, das erfährst du heute in einer neuen, besonders wichtigen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Alle politischen und militärischen Akteure in Venezuela sollten verstehen, was Maduro passiert ist, kann auch ihnen passieren. Und es wird ihnen passieren, wenn sie nicht fair handeln. So Trump in seinem Pressestatement. Aber was ist eigentlich jetzt passiert? Sind wir doch mal ehrlich. Spätestens ab dem Zeitpunkt, als die Flugzeugträger vor Venezuela aufgetaucht sind, wusste man doch, es ist nicht die Frage, ob, sondern lediglich, wann die USA zuschlagen werden. Und man hat ja auch immer wieder Brücken gebaut, ne? Also man hat ja versucht, mit Maduro ins Gespräch zu kommen, man hat verhandelt, man hat ihm auch die Möglichkeit gegeben, sozusagen sich freiwillig zurückzuziehen. Aber nein, er hat erstmal Donald Trump und der US-Regierung den Stinkefinger gezeigt. Und ich glaube, mit Trump ist nicht gut Kirschen essen, wenn man so gegen ihn schießt. Und dann ist das passiert, was wir gesehen haben. Es waren 24 Stunden, die alles komplett verändert haben und dieses Bild ging um die Welt. Die USA haben das Regime von Nicolas Maduro gezielt ausgeschaltet. Kein langer Krieg, kein Chaos, kein Bürgeraufstand und nicht mal Tote. Innerhalb weniger Stunden wurde die Regierung von Venezuela lahmgelegt und der Diktator Maduro entmachtet und gefangen genommen. Eine präzise vorbereitete militärische Operation ausgeführt in den frühen Morgenstunden um 2 Uhr nachts mit einem klaren Ziel, das Machtzentrum des Landes in einem einzigen Schlag handlungsunfähig zu machen. Und die Delta Force hat es geschafft. Und Experten sprechen von einer bilderbuchmäßigen Operation. Koordinierte Eingriffe legten die Kommunikation und militärische Befehlsketten komplett lahm. Zentrale Stützpunkte wurden neutralisiert, Entscheidungsstrukturen blockiert. 150 Flugzeuge haben das Ganze begleitet. Eliteeinheiten drangen in die inneren Sicherheitszonen vor, dorthin, wo sich die Macht im autoritären System konzentriert hat. Maduro versuchte sich noch, nach Berichten zufolge, in einem gesicherten Rückzugsraum zu retten, doch der Überraschungsmoment war vollständig und zu groß und er wurde gefangen genommen. Es gab keine organisierte Gegenwehr. Das System war schneller kollabiert, als es reagieren konnte. Und das Beste, es gab kein einziges Opfer auf beiden Seiten. Maduro und seine Ehefrau wurden festgenommen und dann außer Landes gebracht. Die Führungsspitze war weg und damit war auch das Regime definitiv am Ende. Damit war auch dann der Sozialismus in Venezuela nach 26 verheerenden Jahren endlich vorbei. Keine funktionierende Kommandostruktur, keine Loyalität, kein Rückhalt und genau das ist der entscheidende Punkt. Denn Fakt ist, nicht nur haben Geheimdienste der USA schon länger in Venezuela operiert, nein, sondern es war auch ein entscheidender Punkt, dass jemand aus dem engsten Kreis von Maduro ihn verraten hat. Vielleicht sogar die neue Vizepräsidentin, die neue Präsidentin Rodriguez. Begonnen hatte das Ganze mit Hugo Chavez. einem linken Populisten. Der hat nämlich den Sozialismus einst mit großen Versprechen in Venezuela eingeführt. Und es ist ja immer so, dass der Sozialismus immer unglaublich gut klingt, aber denkt immer daran, was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist meistens nicht wahr. Und so, begleitet von Hoffnungen, Heilversprechen, um dann Schritt für Schritt immer autoritärer zu werden, wurde der Sozialismus eingeführt mit Hugo Chavez und schließlich ist man in einer Diktatur gelandet. Und deswegen, lasst euch nie blenden von sozialistischen Versprechen, das ist eine Honigfalle. Denn es wird immer was versprochen, es wird immer so schön irgendwie an die Wand gestrahlt, aber in der Regel ist es so, dass der Preis immer später erst bezahlt werden muss vom Volk. Das haben wir gesehen in Kuba, in Nordkorea, in der DDR, aber jetzt auch in Venezuela. Der Niedergang Venezuelas ist wirklich einzigartig. Eines der rohstoffreichsten Länder. Ein Land, das in Südamerika eigentlich immer überdurchschnittlich vermögend war, wurde in den letzten 26 Jahren durch den Sozialismus heruntergewirtschaftet, durch Korruption, durch Inkompetenz und halt eben durch sozialistische Versprechungen und Umverteilungen. Natürlich haben die Sanktionen auch dazu beigetragen, der USA, aber Fakt ist, und darauf gehen wir nachher auch noch ein, dass natürlich die Diktatur des Sozialismus dieses Land zugrunde gerichtet hat. Und nicht ohne Grund fahren jetzt die Venezuelaner weltweit natürlich, dass endlich Venezuela wieder befreit wurde. Und auch ich habe Kontakt nach Venezuela. Ich habe mit vielen gesprochen. Viele sind erleichtert. Ich werde auch wahrscheinlich ein Interview führen mit einem Deutschen, der gerade in Venezuela ist und dort auch lebt. Stand heute aktuell am Montag ist, dass praktisch die Vizepräsidentin Delcy Rodriguez von den USA eingesetzt wird, die Regierung zu übernehmen, mit dem unmissverständlichen Appell von Donald Trump, dass sie ein noch größeren Preis als Maduro zahlen würde, wenn sie nicht das Richtige tut. Und dahingehend auch mein Verdacht natürlich, dass sie, Rodriguez, einen Deal mit den USA ausgehandelt hat. Das heißt, sie hat Maduro verraten, um selber an die Macht zu kommen. So sind sie halt, die Sozialisten. Ne? Wenn sie könnten, würden sie sich am liebsten gegenseitig die Fresse polieren. Maduro hingegen ist jetzt in Gewahrsam in den USA und zwar lustigerweise im gleichen Gefängnis wie P. Diddy. Und vielleicht haben sie sogar die gleiche Zelle und probieren das Babyöl aus. Wer weiß, ne? Könnte ja sonst ein bisschen Spaß miteinander haben. Der eine hat das Rohöl und der andere eben das Babyöl. Und vielleicht gibt es ein Perfect Match in Heaven. Naja, egal, Spaß beiseite. Konkret wirft die US-Justiz Nicolas Maduro und seiner Führungsspitze vor, Venezuela über Jahre hinweg wie eine kriminelle Organisation geführt zu haben. Trump bezeichnete ihn als den Kopf des Cartel de los Soles, einer Narkoterrororganisation, die ein ganzes Land in Besitz genommen hat. Konkret geht es um folgende Punkte. Drogenhandel auf Staatsebene. Maduro soll gemeinsam mit Militärs und Terrorgruppen tonnenweise Kokain in die USA geschleust haben. Zusammenarbeit mit Terrororganisationen. Das Regime von Maduro soll eng mit der FARC kooperiert und ihr Waffenschutz und Logistik bereitgestellt haben, die einen bewaffneten Kampf gegen die kolumbianische Regierung führte. Militär und Justiz wurde korrumpiert. Staatliche Institutionen wurden benutzt, um Drogenrouten zu sichern, Verfahren zu manipulieren und Gegner auszuschalten. Im Übrigen sind das auch Informationen, die meine Freunde, Bekannte in Venezuela mir so immer wieder mitgeteilt haben, schon Jahre zuvor. Und Milliarden an Korruption und Geldwäsche. Führende Politiker und Richter sollen Milliarden gestohlen und über US-Banken Immobilien und Luxusgüter gewaschen haben. Ich meine, Maduro trug bei einem Auftritt im venezianischen Fernsehen eine 73.000 Dollar Rolex-Uhr, bis ihn ein Mitarbeiter darauf hinwies und er die Uhr so unauffällig verschwinden ließ. Gewalt und Waffen. Das Regime soll Kriegswaffen eingesetzt und bereitgestellt haben, um den Drogenschmuggel abzusichern. Sanktionen systematisch umgangen. Maduro vertraute nutzten Scheinfirmen, Flugzeuge und Kryptowährungen, ja, jetzt kommt ja der böse Ruf des Bitcoin, um internationale Sanktionen zu umgehen. Kurz gesagt, Venezuela soll unter Maduro kein normaler Staat mehr gewesen sein, sondern ein Narkostaat, ein Mafiastaat, in dem Politik, Militär und organisiertes Verbrechen verschmolzen sind. Und die Leidtragenden waren wie immer die Menschen, die Bürger. Die folgenden Bilder sind dabei nichts für schwache Nerven, zeigen aber leider gut, wie Maduro diesen Staat geführt hat. Krass, oder? Protestanten wurden einfach mit gepanzerten Fahrzeugen überfahren. Fakt ist, Venezuela war ein hochkorruptes Land. Loyalität war käuflich, die Ideologie de facto bedeutungslos. Es waren keine Sozialisten, es war einfach Mafiastrukturen. Und in solchen korrupten Systemen war einfach die Macht gebündelt an wenigen, ja, Machtknoten. Und werden diese dann entfernt, fällt nicht ein Teil, sondern das ganze System in sich zusammen. Das haben wir jetzt gesehen mit der Festnahme von Maduro. Überlegt euch mal, dass diese Operation so schnell mit begrenzter Eskalation möglich war, zeigt die strukturelle Schwäche solcher Regime. Sie wirken stabil, sind es aber nicht. So wie in der DDR. Ich meine, es war ein Auftritt von Mielke und das Ganze ist in sich zusammengebrochen. Warum? Weil keiner dahinter steht. Weil alle eigentlich intuitiv wissen, wir leben hier im falschen System, wir sind Teil von einem sozialistischen Experiment, was in sich immer kollabieren wird. Und solche Systeme leben nun mal von Kontrolle und Ressourcen. Und wenn beides gleichzeitig wegbricht, endet die Herrschaft nicht schleichend, sondern abrupt. Und wer jetzt denkt, aber es gab doch legitime Wahlen in Venezuela, Dem kann ich zeigen, wie diese abliefen. Und da auch nochmal ein kleiner Hinweis über die öffentliche Berichterstattung in Deutschland, die ja gesagt hat, Völkerrecht und da wurde der Machtinhaber entführt und so weiter. Ja, Pustekuchen. Er hat die letzten Wahlen gar nicht mehr gewonnen, hat aber trotzdem gesagt, ich bleibe Präsidente. Wie schon erwähnt, nicht umsonst haben fast 30% der venezianischen Bevölkerung das Land in den letzten 26 Jahren verlassen, was in Zahlen, wie gesagt, mehr als 8 Millionen Menschen sind. Jetzt feiern sie das Ende der Diktatur, wie hier zum Beispiel in Buenos Aires, aber auch in Madrid, in London und in den USA. Aber blicken wir nun auf die wahren Beweggründe hinter dieser Aktion, die strategische Relevanz Venezuelas. Denn uns wurde ja vermittelt von Donald Trump, es geht natürlich um die Einführung der Demokratie und das Ende der Diktatur und um Drogen. Aber natürlich geht es wie immer um Rohstoffe, um geopolitische Ansprüche und um Öl. Öl ist das Schmiermittel der Weltwirtschaft. Und wenn du verstehen willst, welche Bedeutung Venezuela tatsächlich hat, muss das Land wie ein Hebel im Weltfinanzsystem lesen, nicht wie ein sozialistisches Land. Denn Venezuela ist kein armes Land. Venezuela ist ein gigantischer Rohstoffspeicher, der politisch und wirtschaftlich stillgelegt wurde. Wir haben es hier mit der größten bestätigten Ölreserve der Welt zu tun, die um 20% größer ist als die Saudi-Arabiens sogar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind knapp 300 Milliarden Barrel an Öl, das schwarze Gold. Aber woher stammen diese großen Reserven? Ja, in den frühen 2000er Jahren produzierte Venezuela dreimal so viel Rohöl wie die USA mit knapp 3,3 Millionen Barrel pro Tag. Doch bis 2020 rutscht die Produktion drastisch ab auf nur noch 900.000 Barrels pro Tag, während die Produktion der USA auf stolze 5 Millionen Barrels pro Tag anstieg. Was war passiert? Amerikanische Unternehmen wie Chevron oder Exxon betrieben bis 1999 sehr erfolgreich große Teile der venezolanischen Ölproduktion. Dann wurden sie durch Chavez enteignet und mit ihnen verschwand nicht nur das Kapital, sondern vor allem das Know-how der Ölproduktion. Und genau deshalb produziert Venezuela heute nur noch einen Bruchteil dessen, wozu es technisch in der Lage wäre. Und das ist ja auch ein Grund, den Trump aufgeführt hat, dass man praktisch US-Unternehmen enteignet hat und er sich das jetzt praktisch zurückholt. Das ist eine Rechtfertigung dieser Operation. Und das war natürlich auch ein Grund, warum die Bush, Obama, Trump und natürlich auch die Biden-Administration jahrelang Venezuela sanktioniert hat, weil US-Vermögen enteignet wurde. Das führte natürlich zur veralteten Infrastruktur, die die Förderung von schwerem Rohöl erheblich behinderte und natürlich das mangelnde Wissen. Und nun musst du an dieser Stelle verstehen, dass Schweröl deutlich teurer und aufwendiger zu fördern ist als leichtes Rohöl, weil dafür fortschrittlichere Fördertechniken notwendig sind. Auch das Know-how war einfach nicht vorhanden. Und hier siehst du die unterschiedlichen Arten von Rohöl. Ganz links das Schweröl und nach rechts wird es immer flüssiger und damit leichter zu fördern. Wichtig zu wissen ist, dass die USA mittlerweile extrem von Schweröl abhängig geworden ist. 1980 machten schwere Rohölsorten nur etwa 10-20% der US-Rohölimporte aus. Heute besteht die Mehrheit der US-Rohölimporte aus schwerem Rohöl mit rund 70%. Die USA brauchen mehr schweres Rohöl und Venezuela verfügt über Milliarden Barrel davon. Allein deswegen schon ein kluger Schachzug von Donald Trump bzw. den USA, sich diese sicheren Versorgungsstränge zu sichern, indem sie jetzt einfach Venezuela auf ihre Seite ziehen. Werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf die Rohölimporte der USA. Der kanadische Anteil an den US-Importen ist von rund 15% auf etwa 60% explodiert. Im Gegenzug sind die Lieferungen aus Venezuela in die USA nahezu vollständig versiegt. Gelingt es den USA, diese Importe wiederzubeleben, wäre das für die US-Regierung natürlich ein Geniestreich des Jahres. Und Trump gab offen zu, unsere großen US-Ölkonzerne werden vor Ort Milliarden investieren, die marode Ölinfrastruktur wieder instand zu setzen und damit Geld zu verdienen. Zugleich erklärte er, dass die USA große Mengen des in Venezuela geförderten Öls auf den Markt bringen und verkaufen werden. Und das ist natürlich der wahre Grund. Natürlich ist der Drogenhandel im Beifang, der ein Riesenproblem ist in den USA, aber der Hauptgrund ist natürlich das Öl. Ja, es geht um geopolitische Vormachtstellung für einen Hegemon, weiterhin günstig Zugriff zu haben auf das größte Ölspeicherterritorium der Welt. Daneben Venezuela verfügt vor allem Russland über eine der größten Schwerölreserven der Welt. Wer sich Venezuelas Schweröl sichert, greift Russland indirekt an seiner geopolitischen Machtquellen an und könnte somit die Aufrechterhaltung des Ukraine-Krieges zum Beispiel beeinflussen. Gleichzeitig ist aber auch China der größte Abnehmer des venezuelanischen Öls gewesen. Rund 5% der chinesischen Ölimporte stammen aus Venezuela. Also Win-Win-Win für die USA als Hegemon gegen den größten Konkurrenten. Aber gerät dieser Hebel unter US-Kontrolle, wächst Washingtons Einfluss auf Peking spürbar. Genau hier ist nämlich der Punkt, den ich damit machen möchte. Nicht Eskalation durch offene Konfrontation, sondern Machtverschiebung über Ressourcenströme. Und die Ressourcen der Rohstoff-Superzyklus werden immer wichtiger in diesem geopolitischen Spiel. Übrigens, soll ich zum Rohstoff-Superzyklus ein Buch schreiben? Lasst mich das mal wissen unten in den Kommentaren, dann würde ich mich vielleicht tatsächlich dran setzen. Was du jetzt aber schon lesen kannst, ist natürlich der Friedrich-Report. Hier haben wir die spannendsten Rohstoffaktien, egal ob Öl, Gas, Uran, aber auch Bitcoin und andere Aktien, auch aus dem Tech-Bereich, für dich zusammengefasst. In den ersten 2 Jahren haben wir eine durchschnittliche gleichgewichtete Rendite von über 80% erzielt. Also hol dir den Friedrich-Report. Im Jahresabo kostet er weniger als 1 Euro am Tag. Weitere Informationen hier unten oder auf der Webseite friedrich.report. Weiter im Text. Wenn China und Russland über Energieabhängigkeiten geschwächt werden, kann das paradoxerweise sogar deeskalierend wirken. Ja, weil man ist auf einmal wieder in einer Abhängigkeit zu den USA. Weniger ökonomischer Spielraum bedeutet weniger Fähigkeiten zur globalen Machtprojektion. In anderen Worten, könnte das dazu führen, dass Trump damit einen Angriff auf Taiwan zumindest verschoben hat und Russland langsam die Puste ausgeht. So ist die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf Taiwan in diesem Jahr auf Polymarket, einem Wettmarkt, auf unter 13% gefallen. Der Preis ist daher nicht Maduro, der Preis ist Kontrolle über Flüsse, denn Öl ist nicht nur ein Rohstoff. Öl ist ein globaler Preisanker. Über Energiepreise laufen Inflation, Zinsen, Wachstum, Handelsbilanzen und politische Stabilität, aber auch Militärmacht. Wer zusätzliches Angebot freischalten kann oder den Markt daran glauben lässt, dass es freigeschaltet wird, verändert die Erwartungen. Und Erwartungen sind an den Märkten oft wichtiger als die erst reale Barrelzahl. Allein die Aussicht, dass Venezuela von ausgefallenen Produzenten zu wieder hochfahrbaren Produzenten wird, drückt Risikoaufschläge und verschiebt Preisniveaus. Um das ins Verhältnis zu setzen, die Ölproduktion Venezuelas befindet sich derzeit bei 30% des Niveaus von vor 15 Jahren. Das hieß immer wieder, Sozialismus macht alles kaputt. Sprich, die Amerikaner diktieren den Ölpreis ab sofort, sodass die eigene Versorgung sichergestellt wird und andererseits ihre eigenen Raffinerien ausreichend hohen Preis durchsetzen können. Und mit Öl ist es längst nicht getan. Venezuela verfügt über rund 200 Billionen Kubikfuß Erdgas und zählt damit zu den 35 größten Gasreserven der Welt. Im Boden liegen außerdem rund 4 Milliarden Tonnen Eisenerz im Wert von nahezu 600 Milliarden Dollar, mehr als 161 Tonnen Gold als größte Goldressource Lateinamerikas sowie über 500 Millionen Tonnen Kohle. Hinzu kommen etwa 2% des weltweit erneuerbaren Süßwassers und bislang kaum erschlossene strategische Mineralien wie Nickel, Kupfer und Phosphate. Das alles zusammengezählt ergibt, dass Venezuela das 10. reichste Land der Welt ist, wenn es nach Rohstoffvorkommen geht. Und damit ab sofort eines der wichtigsten strategischen Vermögenswerte für die USA, die ihren eigenen Wert an Rohstoffen von 45 Billionen Dollar auf 59 Billionen US-Dollar um 31% steigern konnten. Öl, Gas, Gold, Eisenerz, Nickel, strategische Metalle, Wasser, das ist nicht einfach viel, das ist die Art von Bestand, die im Fourth Turning wieder zählt, weil die Welt vom Globalisierungsmodus in den Machtmodus kippt. In stabilen Zeiten dominiert Finanzierung, in Umbruchzeiten dominiert Versorgung und Rohstoffe. Wer Versorgung kontrolliert, kontrolliert den Handlungsspielraum und bleibt Hegemon. Hinzu kommt noch etwas Entscheidendes. Multipolarität ist nicht Frieden, sie ist Repricing, also die Neubewertung. Während viele auf Weltkriegsalarmismus schauen, blickt der Markt auf Neubewertung. In einer multipolaren Welt wird alles neu bepreist. Risiko, Lieferketten, Versicherung, Routen, Lagerhaltung und strategische Reserven. Das wirkt inflationär im Unterbau, selbst wenn einzelne Preise kurzfristig fallen. Das Ergebnis sind mehr Volatilität, stärkere Preissprünge und höhere politische Prämien in Rohstoffen und Währungen, weil längst erkannt wurde, dass dieses System strukturell nicht mehr tragfähig ist. Gleichzeitig kommt man aus dem globalen Schuldensystem nicht einfach heraus, wenn sich die Staaten bis zum Hals mit realen Werten eindecken. In einer multipolaren Ordnung werden geografische Interessenssphären zwangsläufig neu verteilt. Südamerika müsste allein aufgrund der Nähe eigentlich klar im Einflussbereich der USA liegen. Doch China und Russland haben dort seit Jahren systematisch Fuß gefasst und wichtige Synergien erzeugt. Rohstoffe sind das zentrale Machtinstrument des 21. Jahrhunderts und Südamerika besitzt sie im Überfluss. Venezuela war dabei der perfekte Failstate für die Ambitionen des Ostens. Eine potenzielle Operationsbasis im Hinterhof der USA. Eine Art Ukraine 2.0 mit vertauschten Rollen. Das konnte das Weiße Haus nicht länger ignorieren und kam damit China auch zuvor. Es geht hier nicht nur um Öl und Gold, sondern um nationale Sicherheit. Das Timing war zugleich eine offene Demütigung für die Konkurrenz aus dem Osten. Erst vor 2 Monaten unterzeichnete Moskau einen Verteidigungspakt mit Caracas, während zur Zeit von Maduros Festnahme noch eine chinesische Delegation beim Tee in der Hauptstadt saß, offenbar völlig überrascht von der neuen geopolitischen Realität. Und ich glaube, momentan muss man sich in Beijing erstmal sortieren. Hinzu kommt allerdings noch etwas viel tiefgreifenderes, und zwar der Petrodollar. Ja, der Petrodollar wurde 1974 eingeführt und seitdem, ja, wurden alle Ölgeschäfte überwiegend in US-Dollar abgewickelt. Denn das Dollarsystem lebt nicht von Vertrauen, sondern von struktureller Nachfrage und Militärmacht. Historisch gesehen war Öl immer einer der größten Nachfragemotoren nach Dollar, weil Energieimporteurländer Dollar brauchen, um Öl zu kaufen. Und diese Dollar irgendwo herkommen müssen. Wenn diese Struktur bröckelt, wird das US-Schuldensystem angreifbarer, weil die USA dauerhaft große Defizite fahren und zugleich ständig Käufer für ihre Schulden brauchen. Auch Griffin-Dilemma genannt. Habe ich übrigens auch in meinem letzten Buch erklärt, das werde ich hier immer einblenden. Ein super Weihnachtsgeschenk, die Leute leben's und du wirst es auch leben, gibt's auch als Hörbuch aufs Ohr. Zum Griffin-Dilemma habe ich übrigens auch ein extra Video gemacht, was du hier findest. Wenn weniger Zwangsnachfrage nach Dollar entsteht, muss man sie also ersetzen. Durch höhere Zinsen, mehr Finanzrepression, mehr Druck, mehr Kontrolle über Abrechnungssysteme oder eben durch stärkere Kontrolle über genau jene Güter, die global immer bezahlt werden müssen, mit Dollar, Energie und Rohstoffe. Und genau hier greift Venezuela wie ein Hebel für die USA. Wenn die USA faktisch die größte Ölreserve der Welt in ihren Einflussbereich bekommen und US-Konzerne operativ hineingehen, dann ist das nicht nur mehr Öl. Nein, es ist ein Versuch, die Dollarnachfrage wieder an reale Ströme zu koppeln und natürlich die geopolitische Vorherrschaft zu behalten. Lieferverträge, Zahlungswege, Finanzierung, Versicherung, Infrastruktur, das ist Währungspolitik über Rohstoffpolitik. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass in der alten Welt über Demokratie geredet und Handel gemacht wurde, wie es die Europäer wahrscheinlich noch in 20 Jahren handhaben werden. In der Zeitenwende wird wieder bilanziert. Wer die Rohstoffe hat, hat die Macht. Wer hat Rohstoffe? Wer hat die Industrie? Wer hat Technologie? Wer hat Zahlungssysteme? Wer hat Militär? Staaten werden zu Bilanzen, Einflusszonen zu Vermögenssphären. Wenn Sovereign Asset Capture, also die staatliche Beschlagnahmung von Vermögenswerten, offen gezeigt wird, ist es eine Botschaft an alle. Souveränität ist nur so stark, wie deine Fähigkeit, deinen Vermögenskern zu schützen. Und das erzeugt zwei unmittelbare Reaktionen. Andere Mächte beschleunigen die Absicherung. Eigene Rohstoffquellen, eigene Abrechnung, eigene Sicherheitsarchitektur. Neutrale Staaten versuchen sich aus Abhängigkeiten zu lösen. Mehr Gold. Ja, deswegen sehen wir den Goldpreis auf einem Allzeithoch, mehr Diversifikation, mehr regionale Deals. Und am Ende fügt sich das alles nahtlos in ein sehr altes, aber nie aufgegebenes Denken ein, die Monroe-Doktrin oder auch bereits Donroe-Doktrin genannt. Bereits im 19. Jahrhundert formulierten die USA den Anspruch, dass externe Mächte sich aus der westlichen Hemisphäre herauszuhalten haben. Der Anspruch der USA, externe Mächte aus der westlichen Hemisphäre fernzuhalten, war nie Geschichte, sondern nur eingefroren. Und nun wird diese Doktrin wieder reaktiviert. Lateinamerika ist aus US-Sicht kein neutrales Ausland, sondern sicherheitspolitischer Vorraum. Dass China und Russland dort Rohstoffe, Einfluss und Infrastruktur aufbauen, ist für Washington nicht verhandelbar. Und genau dasselbe hatten wir ja auch mit Ukraine und Russland. Und Venezuela ist deshalb weniger Einzelfall als eher ein deutliches Signal der Amerikaner. Einflusszonen werden wieder gesichert und nicht diskutiert. Wer seinen Raum nicht kontrolliert, verliert ihn. Und damit einhergehend die Frage, wer kommt als nächstes dran? Iran? Kuba? Kolumbien? Trump hat unmissverständlich klargemacht, dass sich alle warm anziehen müssen vor einer militärischen Operation. Und wir haben gesehen, die Amerikaner, sie können's. In einem aktuellen Interview erklärte er, Kolumbien werde von einem kranken Mann geführt, der nicht mehr lange im Amt sein werde. Und auf die Nachfrage eines Reporters nach einer möglichen US-Operation in Kolumbien antwortete er lapidar, klingt gut für mich. Ein gleiches Spiel mit Grönland. Wir brauchen Grönland für unsere nationale Sicherheit, hat der O-Ton gesagt. Oder über Kuba hat er gesagt, die sind überreif eigentlich, weil sie sind ein Failed State, also ein gefallener Staat, ein gescheiterter Staat. Aber was bedeutet das jetzt alles konkret für die Märkte? In meinen Augen sind die Ereignisse in Venezuela klar positiv für Edelmetalle, Bitcoin und Aktien, weil sie Teil einer größeren makroökonomischen und geopolitischen Verschiebung sind. Und die Reaktionen heute am Montag sind deutlich. Gold steigt über 100 Dollar. Silber plus 5%, genauso Platin und Palladium. Aber auch Bitcoin ist wieder bei 93.000 Dollar. Die Kontrolle über Ölpreise hilft, Inflation zu dämpfen. Und genau darauf zielt Trump ab. Und niedrige Energiepreise sowie fallende Inflationsraten erhöhen den Druck auf die Notenbanken, die Zinsen deutlich zu senken. Das schafft mittel- bis langfristig den perfekten Nährboden für steigende Vermögenspreise bei nahezu allen Assets, mit Ausnahme von Rohöl. Und damit schlägt natürlich Donald Trump zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, er braucht einen niedrigen Ölpreis für die Midterms im November diesen Jahres, um die Wahl zu gewinnen, weil die Wahl wird entschieden an den Tankstellen in den USA. Und zweitens, wenn die Inflation niedrig ist und die Assetpreise steigen, fühlen die Amerikaner sich reicher. Meiner Ansicht nach wird Gold und Silber 2026 weiterhin einen Aufwärtstrend erleben. Nicht trotz, sondern wegen niedriger Inflation, da diese mehr monetären Stimulus ermöglicht und die Nachfrage nach monetären Absicherungsinstrumenten hochhält. Alle limitierten Werte werden, wenn die Geldflut steigt, im Wert weiter steigen. Zentralbanken werden weiter Gold kaufen und halten derzeit mehr Gold als Staatsanleihen, während sich der Rest der Welt strukturell gegen die USA absichert, aus Angst, dass die USA vielleicht auch sie sanktionieren könnte oder überfällt. Deswegen werden die weiterhin auch Gold kaufen. Die Zentralbanken werden weiterhin Rekordniveaus erreichen. Auch das digitale Gold Bitcoin profitiert kurzfristig von einem möglichen schnellen Ende des Venezuela-Konflikts durch ein klares Risk-on-Sentiment und einen starken Jahresstart, während später im Jahr zusätzliche Liquidität zum Kurstreiber werden könnte. Weil wenn die Notenbanken die Geldschleusen öffnen, würde das Geld auch in Bitcoin gehen. Auch Aktien dürften bis in den Februar hinein von diesem Umfeld profitieren. Also neue Allzeithochs sind vorprogrammiert. Beim US-Dollar zeigt sich kurzfristig Stabilität, weil der Zugriff auf reale Rohstoffe Macht demonstriert und Zahlungs-, Finanzierungs- und Versicherungsströme zurück in den amerikanischen Einflussraum zieht. Mittel- bis langfristig offenbart sich jedoch die strukturelle Ermüdung des Systems. Ein Währungssystem, das nur noch durch geopolitische Eingriffe und direkte Vermögenskontrollen stabilisiert werden kann, signalisiert nicht nur Stärke, nein, sondern auch Vertrauensverlust und das Ende vom Gelände. Der Dollar bleibt vorerst dominant, wird aber zunehmend verteidigt statt selbstständig akzeptiert. Und das ist ein klassisches Merkmal des Fourth Turnings, des Paradigmenwechsels. Das alte Geldsystem stirbt und ein neues entsteht. Auch andere Staaten werden mit weiterer Diversifikation reagieren. Sie werden mehr Gold kaufen und alternative Abrechnungswege. Man darf nicht vergessen, dass allein die Existenz zusätzlicher Kapazitäten an Öl preisdämpfend wirkt und den Markt von einer reaktiven zu einem gelenkten System verschiebt. Nach den Midterms bin ich positiv für Öl, sodass Öl eine Erfolgsstory vielleicht sogar noch für 26 werden kann, aber spätestens 27. Für die Edelmetalle bedeutet das nur eins, the sky's the limit. Je mehr Unsicherheit und Volatilität entsteht, umso stärker wird die Nachfrage sein, sodass Silber ebenfalls dreistellig werden wird und Gold langfristig auf über 10.000 Dollar klettern wird. Apropos Silber, da habe ich noch einen kleinen Schmankerl für dich. Denn weniger als 24 Stunden nach dem Sturz Maduros drängen die USA darauf, Venezuelas riesiges Edelmetallvorkommen zu sichern. Billionenwerte an Gold, Silber und seltenen Erden im Arco Minero. Unterstützt wird das ausgerechnet von der großen US-Investmentbank JP Morgan. Eine Bank mit massiven Problemen durch Short-Positionen im Silbermarkt. Zufall, oder? Für Venezuela wünsche ich mir tatsächlich, weil es ein wunderschönes Land ist mit tollen Menschen, dass hoffentlich unter der neuen Führung endlich die unglaublichen Reichtümer des Landes zugunsten der Bevölkerung eingesetzt wird. Selbst wenn das faktisch unter US-Einfluss geschieht. Man muss sich vor Augen führen, das Bruttoinlandsprodukt Venezuelas hat sich seit 1980 real praktisch nicht gesteigert, während es in Brasilien um den Faktor 4,2 und in Argentinien sogar um den Faktor 4,3 gewachsen ist. Stand jetzt sieht die Ausgangslage in Venezuela so aus und genau deshalb kann es fast nur noch besser werden. Inflation rund 200%, BIP-Wachstum zuletzt wieder negativ etwa minus 3%, Korruption Platz 178 von 180 Ländern, Pressefreiheit Platz 159 von 180, Rechtsstaatlichkeit letzter Platz weltweit, Global Innovation Index Platz 136 von 139, Freedom House 0 von 40 Punkten, Human Development Index niedrigster Wert Südamerikas mit 0,709. Also, wir sehen's. Venezuela ist befreit vom Krebsgeschwür Sozialismus und der Diktatur Maduros. Das ist auf jeden Fall positiv. Das Völkerrecht wurde, der eine sagt ja, der andere sagt nein, verletzt. Die Linken lecken ihre Wunden, echauffieren sich, dass hier ein Diktator abgesetzt wurde. Ja, ist ja auch Busfahrer gewesen, ne? Und Drogenhändler, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, die Venezianer, und das sind die Entscheidenden in diesem Spiel, die freuen sich. Die tanzen auf den Straßen in Caracas, aber auch in Mexico City. Fakt ist, Venezuela macht eines unmissverständlich klar, die Spielregeln haben sich verändert, wir sind mittendrin im Paradigmenwechsel. Politik, die auf Ideologie, Unterdrückung, Umverteilung und kurzfristige Popularität setzt, funktioniert nur in einer Welt stabiler Globalisierung, billiger Energie und stetig wachsender Produktivität. Und das haben wir nicht mehr. In einer Welt hoher Schulden, knapper Ressourcen und offener Machtkonkurrenz zählt nicht, was moralisch gut klingt, sondern was real funktioniert. Und Sozialismus funktioniert eben nicht. Und genau deshalb kippen autoritäre Systeme heute schneller, als viele glauben. Und genau das wird weltweit registriert. Hey, Iran, die Menschen gehen auf die Straße, Chapeau, geht weiter, man kann nur die Daumen drücken. Die Wahrheit, die Freiheit setzen sich immer durch. Auch bei China bin ich positiv gestimmt. Und natürlich berufen sich jetzt einige auf das Argument des Völkerrechts und viele sagen, die USA hätten internationales Recht verletzt. Hey, komm, sind wir doch mal ehrlich, haben sie die ganze Zeit. Aber mit hunderten Millionen Toten und Kollateralschäden sondergleichen. Bei dieser Operation in Venezuela ist kein einziger Mensch verletzt worden. Chapeau, das ist doch gut zu heißen, wenn ein autoritäres System, was die Menschen unterdrückt, was sie verarmen lässt, was sie plündert, was korrupt ist, wenn dieses System beendet wird, das kann man doch nur gut heißen. Also ich verstehe, wie menschenfeindlich, wie misanthropisch man sein muss, wenn man jetzt sich echauffiert, dass hier jemand irgendwie entführt wurde. Es war ein Verbrecher, Punkt aus. Und er wird jetzt sogar noch vor Gericht gestellt, nicht irgendwie erschossen. Und die USA machen doch sowieso, was sie wollen, weil sie der Größte und Stärkste im Sandkasten sind. Ich meine, hey, guckt euch mal an, Afghanistan, Irak etc., egal ob Obama oder Bush, egal ob Demokrat oder Republikaner, sie haben nur Leid und instabile Strukturen geschaffen in den ganzen Ländern, von denen wir reden. Und wir mussten dann teilweise das Ganze ausbaden. Und sind wir mal ehrlich, faktisch hat es doch in der Vergangenheit kaum jemanden ernsthaft interessiert, wenn die USA militärisch aktiv wurden. Der entscheidende Unterschied diesmal: kein Flächenkrieg, keine Eskalation, kaum Opfer oder gar keine Opfer. Stattdessen wurde eine Diktatur beendet und die Menschen fallen in Caracas auf den Straßen. Und die Grünen und die Linken, die sich jetzt irgendwie in sozialen Netzwerken irgendwie aufregen, ich möchte nur mal an den Kosovo-Einsatz erinnern, den die Grünen mit Fischer und Trittin doch damals auch gut geheißen haben. Aber es ist halt heuchlerisch, ne? Das eine ist gut, das andere ist schlecht. Und die Menschen sind für mich das Entscheidende. Das ist politisch relevant, ob es gefällt oder nicht. Die Konsequenz daraus ist und bleibt: wer reale Werte kontrolliert, behält Souveränität. Wir sind in einer Zeitenwende. Wer sich auf Versprechen, Schulden und politische Narrative verlässt, verliert den Handlungsspielraum. Und die Karten werden neu gemischt, auch geopolitisch. Und das gilt für Staaten genauso wie für dich persönlich. Wir sehen deshalb eine beschleunigte Flucht in Sachwerte. Raus aus Anleihen, raus aus Papierwerten, weg von schwächeren Dollar, Euro, Franken, hinein in Gold, in stabiles Silber, in Bitcoin, Aktien und reale Assets in Sachwerte. Und das wird die Grundlage des von mir oft angesprochenen Rohstoff-Superzyklus sein, bei dem es ausschließlich auf strategische Rohstoffe wie Öl, Gas, Nickel, Wolfram, Eisen oder Blei und Uran geht. Und genau in solchen Phasen entsteht generationenübergreifendes Vermögen, lebensverändernde Gewinne. Nicht durch politische Versprechen, sondern durch Eigentum an realen Werten und richtige Entscheidungen. Und wenn du das verstehst, schützt du dich vor politischen Experimenten und schleichender Enteignung und Inflation. Und genau aus dem Grund ist es so wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen, das gesamte Puzzleteil zu sehen und die Matrix zu verlassen. Und ich hoffe, dass dieses Video oder auch alle Videos auf meinem Kanal oder meine Bücher dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, so dass du jetzt wirklich für die nächsten Generationen Vermögen schaffst. Weil jetzt werden die Karten neu gemischt, nicht nur geopolitisch, sondern auch bei dir persönlich. Wenn du jetzt die richtigen Weichen stellst, wirst du lebensverändernde Gewinne erwirtschaften können, so dass deine Kinder, Enkelkinder und Urenkel irgendwann sagen: Mensch, die Oma oder der Opa, die waren richtig clever. Oder die Uroma oder der Uropa. Ja? Und gerne unterstütze ich dich hier auf dem Kanal, auf Telegram oder natürlich auch mit meinen Büchern oder im Report oder auch in der Honorarberatung. Weil denk daran, die Inkompetenz der Politik ist unbegrenzt, genauso wie die Dummheit der Menschen. Aber wegen realen Werten, die durch Natur limitiert sind und deine Kaufkraft und Souveränität und Freiheit verteidigen und schützen, ist und wird die Welt da draußen besser, als immer glauben. Herzlichst, euer Marc. Was für ein Schinken, ne? Viva la Libertad!